Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
Hallo, hier ist wieder das Team von Best zu Autsch, dem Schmerztalk, wie jetzt jeden zweiten Mittwoch. Euch wird schnell aufgefallen sein, dass hier heute ein neues Gesicht zu sehen ist, nämlich das von Hendrik Eggers.
Hallo.
Unser neuer Dozent im Bunde. Hendrik ist schon eine Zeit immer wieder bei uns mit dabei, hat schon ein paar Ideen auch mit einfließen lassen. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist, auch beim Schmerztalk. Wir haben heute ein spezielles Thema, zu dem wir auch gleich kommen. Ich würde aber gerne zuerst dich auch kurz vorstellen. Hendrik ist selber Physiotherapeut, wie wir alle im Team. Aber am besten erzählst du uns einfach selber kurz, wer du bist und wie du zu uns gekommen bist.
Ja, da gab es ja auch schon mal vor nicht allzu langer Zeit einen Post von uns, wo ich mich ganz kurz vorgestellt habe. Ja, mein Name ist Hendrik, bin jetzt mittlerweile 38 Jahre alt, bin seit 2015 Physiotherapeut und habe damals mein Studium an der Hochschule Fresenius in Hamburg gemacht und das eben dann 2015 abgeschlossen und habe dann ziemlich schnell euch kennengelernt, als wir uns dann bei Lorimer Mosley, ich glaube in Stuttgart, dann getroffen hatten. Hatte dann durch Zufall eine Fahrgemeinschaft mit dem Stefan gebildet, er aus Rostock, ich dann hier oben aus Hamburg. Hat ganz gut gepasst. Und dann haben wir uns sehr lange auf dem Weg nach Stuttgart eben unterhalten und haben dann ziemlich schnell uns irgendwie gefunden, was wir auf derselben Wellenlänge sind. Und dann in Stuttgart habe ich dann euch dann kennengelernt. Ich glaube, ein Jahr lang später waren wir dann nochmal auf dem selben Event wieder mit Lorimer Mosley Teil 1 und 2. Wo wir dann ja nochmal näher über andere Themen gesprochen hatten, uns ja auch nochmal mit Lorimer an einen Tisch gesetzt hatten, was ich sehr interessant fand. Und daraus ist dann ja irgendwann die Idee entstanden, auf der Rückfahrt vom zweiten Lorimer-Mosley-Treffen, hatte dann Stefan so leicht darüber nachgedacht, was man alles machen könnte. Und hatte dann ja irgendwann dann euch ins Boot geholt und mich ja auch gefragt, ob ich nicht mit dabei sein möchte. Hatte in der Zwischenzeit ein kleines Physiotherapie aus. Ich war ganz kurzfristig im Außendienst und habe Robotiksysteme verkauft für ein Dreivierteljahr. Ja. Deswegen hat das dann damals nicht ganz gepasst, als ihr mich gefragt hattet, ob ich mit im Gründerteam sein möchte. Deswegen bin ich ganz froh, dass ihr dann mich nach dieser kleinen Eskapade in den Robotik-Außenvertrieb dann doch wieder gefragt habt, als ich zurück in die Physiotherapie gegangen bin, ob ich nicht doch mir vorstellen könnte, dann mit dabei zu sein. Kurz darauf kam dann die Einladung nach Rostock und dementsprechend sitze ich jetzt ja hier.
Ja. Super. Cool, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke euch.
Unser Format nennt sich Autsch. Das heißt, es geht hier ja auch immer um Schmerzen. Der Begriff Autsch ist eher ein umgangssprachlicher und der ist auch bewusst so gewählt. Wir haben einen wissenschaftlichen Anspruch. Das Ganze soll modern sein, soll auch den Leuten was vermitteln. Dafür ist es uns aber immer ganz, ganz wichtig, dass es auch anschaulich ist, dass es auch im realen Leben irgendwo zu sehen ist. Und deshalb möchten wir es uns hier jetzt auch ein bisschen zur Tradition machen, immer wenn wir neue Gesichter mit dabei haben, später auch Gäste haben, dass wir den Leuten auch eine persönliche Frage stellen. Und die stelle ich dir jetzt auch. Ich möchte von dir wissen, gibt es eine Geschichte, eine Schmerzgeschichte aus deinem Leben oder auch die du an Patienten erlebt hast, die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, du hattest mich ja schon gebrieft, ganz, ganz kurz. Dementsprechend konnte ich mir da schon ein paar Gedanken zu machen. Und mir ist da eine Patientin immer noch sehr tief in Erinnerung geblieben. Hatte darüber mal einen Artikel geschrieben in der Physio-Zeitschrift. Und zwar ging das darum, ich habe eine Reha-Gruppe geleitet und bin dann eben durch Lorimer Mosley dann eben auf dieses Schmerzen-Verstehen-Thema gestoßen und habe mir einfach gedacht, ich mache mit diesen Leuten in der Reha-Gruppe keinen Sport, sondern ich erkläre denen einfach mal, was da in deren Körper passiert. Habe mir von mir selber ein Röntgenbild genommen, habe mir ein Skelett genommen und habe dann den Leuten erklärt, wie das eigentlich so ausschaut, dass Veränderungen an der Wirbelsäule auch bei jungen Menschen eigentlich ganz normal sind und so weiter und so fort. Ich fühle das jetzt nicht so ganz aus. Die eigentliche Thema oder eigentliche Frage war ja, ob mir da eine Schmerzpatientin oder Schmerzpatient in Sinn geblieben ist. Und da war eine Frau aus, ich muss jetzt lügen, ich glaube aus dem Sudan, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, welche Nationalität sie war. Die hatte seit zig Jahren Rückenschmerzen. Und mit dieser Patientin und mit den anderen 4, 5, 6 Teilnehmern haben wir dann damals eben Bewegungsvorstellungen gemacht. Also nachdem ich dann den Leuten den Schmerz erklärt hatte, alle Hintergründe in diesen 45 Minuten quasi erklärt hatte, habe ich dann eine Schmerzwahrnehmung mit dem gemacht. Das heißt, sie sollten sich erstmal nach vorne bücken, nach hinten bücken, neigen, zur Seite neigen, einmal drehen, einmal die Wirbelsäule wahrnehmen und sollten das dann in Schmerzgrade einteilen oder eben in Bewegungsverhalten dann eben einteilen. Und diese Frau hatte angegeben, ein Schmerz 10 von 10, bin ich der Meinung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und wir haben dann eine Bewegungsvorstellung gemacht. Und diese Bewegungsvorstellung ging keine 4 Minuten. Die sollten sich einen Raum vorstellen, der schwarz war oder grau war. Und sie sollten sich dann selber dritten Dimension vorstellen und wie sich dann selber nach vorne neigen und wieder zurückneigen. Und da hatte sie schon mal eine ganz, ganz leichte Schmerzreduktion. Wie gesagt, die hatte seit Jahren Schmerzen im Rücken. Und dann haben wir wieder einen Posttest gemacht, haben geguckt, wie sieht's aus? Hat diese Frau oder haben diese Teilnehmer eine Schmerzreduktion, haben das dann nochmal gemacht. Wieder eine Bewegungsvorstellung, diesmal mit dem Hinweis in einem bekannten Raum. Hatte sie wieder eine Schmerzreduktion nach dem Posttest im Vergleich zum ersten Test. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, nachdem wir dann so mehrere Phasen durchlaufen haben, jetzt stellt euch mal den schönsten Ort vor, an dem ihr jetzt gerne sein würdet und macht da mal in Gedanken diese Bewegungsvorstellung. Genau diese Übung, nicht nach vorne neigen, zurückneigen und wie gesagt, immer dabei keinen Schmerz vorstellen, sondern es ist einfach nur eine schöne Bewegung. Und danach hatte sie dann echt Tränen in den Augen und hat gesagt, sie hätte gar keine Schmerzen mehr. Und das geht mir jetzt auch gerade wieder ganz, ganz nah. Und das war sozusagen das schönste Erlebnis, einfach nur mit Schmerzaufklärung und mit diesem einfachen Tool, Bewegungsvorstellung, an einem schönen Ort den Schmerz wirklich so weit zu reduzieren, dass sie gar keine Schmerzen mehr hatte. Das war für sie unglaublich zu dem Zeitpunkt. Für mich war es auch total überwältigend und unglaublich. Und ich hatte sie dann gefragt, an welchen Ort hast du gedacht? Und sie war ein Flüchtling und hat gesagt, ich habe mir vorgestellt, mit meiner Mama am Strand zu sein, wo ich schon ganz viele Erinnerungen dran gehabt habe und habe da mal eine Bewegung gemacht. Und aufgrund dessen war sie dann eben schmerzfrei. Und das ist quasi die Geschichte, die mir sehr, sehr tief noch in Erinnerung geblieben ist.
Sehr beeindruckend.
Von allen Patienten, die ich so gehabt habe, genau. Sehr beeindruckend.
Das passt perfekt in unser heutiges Thema. Wir wollen ja heute den Begriff chronisch diskutieren. Und ich finde, es zeigt halt recht deutlich, gerade dieses ganze Konstrukt chronisch ist ja häufig sehr stark in Verbindung mit, ja, das ist sehr schwer zu behandeln, das dauert, da spielt alles Mögliche eine Rolle. Häufig sehen die Leute dann große Schäden an ihrem Körper und so weiter. Du hast es geschafft bei einer Patientin oder sie hat es geschafft, durch eine vorgestellte Bewegung in Kombination mit einem schönen Ort schmerzfrei zu werden, zumindest in dem Moment. Das ist Wahnsinn. Ich meine, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber das ist total genial, dass sowas funktionieren kann. Und das wirft ja auch sehr, sehr viele Fragen auf, wie man überhaupt den Begriff chronisch definieren kann, was da alles mit reinspielt, wann welche Behandlungsstrategien überhaupt Sinn machen. Das ist wirklich beeindruckend. Also danke für dieses Beispiel, das ist total genial, vor allem auch sicher für die Patientin war das ein Wahnsinnserlebnis. Man sieht es ja auch, wie emotional sie reagiert hat. Deshalb ist es dir ja auch so in Erinnerung geblieben.
Genau.
Es ist ja auch eine sehr extreme Emotion. Das ist eine Erinnerung an einen Ort, den sie vielleicht nie mehr wiedersehen wird, aber auch an eine Person. Wer weiß. Und
diese bestimmte Erinnerung eben auch verknüpft. Ne?
Ja. Es hängt hier sehr komplex zusammen und das macht es wirklich beeindruckend, auch die ganze Geschichte. Finde ich sehr schön. Danke für deine Erzählung.
Ich hoffe, es ist klar rübergekommen, was ich gemeint habe.
Ich kann es gut verstehen. Ich hoffe, Jonas auch. Und ich hoffe natürlich auch unsere Zuschauer oder Zuhörer. Ich würde da jetzt auch gleich das Wort mal an Jonas weitergeben. Wenn du von einem Patienten die Frage hörst, ist das denn jetzt schon chronisch? Was geht dir dann durch den Kopf?
Dann geht mir zuerst mal durch den Kopf, was das Wort denn überhaupt bedeutet. Also erstmal nur rein faktisch der Begriff. Das ist auch gerne was, wo ich dann den Leuten mitgebe. Weil wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt es aus dem Griechischen von Chronos und heißt mehr oder weniger übersetzt die Zeit oder eine Zeitspanne. Und letztendlich ist auch genau das, was dieser Begriff chronisch eigentlich ausdrückt, dass eine etwas längere Zeitspanne schon vergangen ist. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu dem, was viele, viele Menschen da draußen mit chronisch verbinden, nämlich dass vielleicht bedeuten sollte, ich werde meine Schmerzen nie los oder die sind dauernd da oder ganz schlimm oder so. Was nicht der Fall ist, was, wenn man den Begriff chronisch als an sich ansieht, sondern das wirklich nur einen Zeitraum, der schon vergangen ist, beschreibt.
Chronisch ist ein zeitlicher Begriff, der beschreibt einen Zeitraum und nicht einen unheilbaren Zustand.
Genau, ja.
Als unheilbar verstehen das die Patienten häufig. Also man spricht ja auch von bestimmten chronischen Erkrankungen, als wäre das Wort wörtlich unheilbar. Und das ist gerade auf Schmerz bezogen einfach zum Glück nicht so. Das ist ganz wichtig, auch den Patienten klarzumachen. Ein Beispiel, wie das gehen kann, hat Hendrik gezeigt anhand dieser Patientin, weil sie erleben konnte, dass sie auch schmerzfrei sein kann. Das ist eine große Herausforderung, natürlich, das in so kurzer Zeit zu schaffen. Und das ist vielleicht auch das Schwierigste daran. Ich meine, wir kennen das aus der täglichen Praxis. Ich kenne das aus der täglichen Praxis. Da kommen Patienten hochchronifiziert, die es gewöhnt sind, passiv behandelt zu werden. Und höre auch da sehr häufig das Argument, ja, also auch von Kollegen, man muss ja erst mal da einsteigen, wo die Erwartung des Patienten liegt. Und es ist wichtig, denen auch erstmal die Schmerzen zu nehmen oder Verspannungen oder Dysfunktionen oder was weiß ich, um dann aktiv zu werden. Vorher macht es ja gar keinen Sinn. In dem Moment empfinde ich persönlich es als sehr schwierig, passend zu antworten. Also ihr kennt diese Situation bestimmt aus der Praxis. So ein Patient, der offensichtlich schon lange in seiner Passivschleife festhängt und jetzt zu euch kommt und dann genau da weitermachen möchte. Vielleicht auch eben schon mit dem, ja, das ist eh chronisch, da können wir jetzt nur gucken, dass es nicht schlimmer wird. Wie gehst du mit so einer Aussage um, Hendrik?
Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, das ist eh chronisch, da können wir nichts machen, dann greife ich erstmal nur diese Aussage auf und verbalisiere diese nochmal. Ja? Also sie meinen also, nur weil etwas chronisch ist, dann können wir da nichts mehr machen. Und dann ist erstmal das so eine Frage an den Patienten gerichtet und der überlegt dann erstmal, so, warum stellt er mir jetzt gerade diese Frage, was ich gerade gesagt habe, nochmal. Und dann versuche ich ihm eben klar zu machen, dass chronisch, genauso wie das Jonas gerade eben gesagt hat, nicht bedeutet, dass er damit jetzt sein Leben lang leben muss, sondern chronisch einfach nur bedeutet, das erkläre ich ihm dann, einfach nur ein langer Prozess ist, in dem er gerade steckt. Ja, chronisch bedeutet chronologisch, kommt von der Uhr, dauert eine Zeit lang, heißt aber nicht, dass er sein Leben lang darin stecken bleibt. Und versuche dann eben mit ihm aufgrund dieses kurzen Gespräches eben anzufangen, in die Aktivität zu gehen.
Du greifst den Gedanken auf, so wie der Patient auch damit ankommt.
Genau.
Nimmst es auch ernst, versuchst dann ihm zu zeigen, was eigentlich hinter dem Begriff steckt, um dann eben auch möglichst in eine Aktivität zu kommen. So ähnlich würde ich das in der Praxis auch machen. Mir passiert es dann immer wieder mal, dass es nicht klappt. Also eine kurze Anekdote. Ich finde es ganz wichtig, auch mal Dinge zu erzählen, die nicht geklappt haben. Eine Patientin, die zu uns in die Praxis kam, mit Knieschmerzen. Sie hat da Arthrose und das muss behandelt werden und ich soll mich darum kümmern. Mein Standardvorgehen in der ersten Behandlung ist dann erstmal, dass ich den Patienten erkläre, dass ich jetzt erstmal den Befund mache, damit wir gemeinsam auch eine Strategie entwickeln können, wie wir möglichst effektiv vorgehen können. Mhm. Das fand sie schon nicht gut, weil sie möchte gleich behandelt werden. Also das war von Anfang an anstrengend für mich, weil ich das Gefühl hatte, es geht der Patientin nicht schnell genug. Und genauso ging das dann auch weiter. Also das heißt, relativ schnell, schon während der ersten Einheit hat sie angefangen, ja, wann machen wir denn jetzt endlich was und wann wird denn jetzt endlich behandelt? In der zweiten Einheit haben wir dann auch, also in der ersten Einheit musste ich eben meinen Befund erstmal abschließen. In der zweiten Einheit habe ich dann angefangen, aktiv mit ihr zu arbeiten. Das heißt, ich wollte zum einen mal aufs Laufband, schlicht zum Aufwärmen, nicht laufen, einfach nur gehen und danach an der Beinpresse weiterarbeiten. Und die Patientin hat sich vehement gewehrt. Das bringt doch nichts und was soll denn das? Und ich möchte hier massiert werden am Knie und das kann man nicht machen. Ich kann doch mein Knie nicht so schwer belasten. Und nach dieser Einheit waren wir beide frustriert. Ich war sauer, dass die Patientin nicht mitmachen wollte. Sie war sauer, dass ich sie so behandelt habe. Und entsprechend war die Konsequenz, sie hat am nächsten Tag angerufen und alle Termine abgesagt bei mir. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe gelernt, dass ich in dem Moment zu viel wollte. Ich meine, das heißt nicht, dass es rechtfertigt, die Patientin einfach so zu behandeln, wie sie sich das jetzt wünscht. Aber vielleicht heißt es, dass ich das nicht mache. Das heißt, dass ich diesen Wunsch respektieren muss, sollte und das auch besser hören muss und entsprechend bei diesen Menschen auch mal akzeptiere, dass ich jetzt vielleicht gerade nicht auf ein offenes Ohr stoße und dass sie vielleicht auch gerade einen möglicherweise chronischen oder chronifizierenden Weg erstmal beschreiten möchte.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, ja, dass wir uns durchaus bewusst werden müssen, dass es ja um die Patienten geht und die auch irgendwann eine gewisse Bereitschaft mitbringen müssen, zumindest einen gewissen Anteil, um was ändern zu wollen auch. Ich denke, wir können gute Sachen anbringen, um die Veränderungsbereitschaft in die richtige Richtung zu lenken, sozusagen. Aber vielleicht ist der ein oder andere Patient einfach noch nicht so weit. Und dann, um nicht auch selber frustriert zu werden, macht es vielleicht bei solchen Leuten tatsächlich Sinn zu sagen, ja, dann bin ich vielleicht nicht der Richtige für sie.
Ja, oder wenn du es anders angehst, wie das der Christoph gerade gesagt hat, ist, dass du erstmal deinen Befund erhebst und das erstmal erklärst, dass es für dich zum Standard gehört, erstmal einen Befund zu machen, bevor du irgendjemanden ans Knie greifst und denjenigen dann massierst. Und dass du dann durchaus erstmal passive Maßnahmen machst, ja, auch erstmal dann eine passive Behandlung durchführst. Und dann während dieser Therapie, während dieser passiven Therapieart, dann nochmal nachfragst, versuchst nochmal einen Weg zu finden in die Aktivität und sei es nach der dritten oder vierten oder fünften Behandlung. Ne, es muss ja nicht, also es kann natürlich dann so sein, dass dann derjenige dann sagt, so mit dem möchte ich dann gar nichts zu tun haben, weil der mit mir zu sehr aktiv arbeiten möchte. Mhm. Das ist natürlich, das geht mir genauso. Das habe ich auch mehrmals gehabt. Aber ich habe da so die Erfahrung gesammelt, dass ich dann doch eher einmal ans Knie greife. Wie groß sich das auch jetzt gerade anhört, aber dann doch eher erstmal in den ersten Behandlungseinheiten erstmal lieber was Passives mache, wenn ich merke, ich stoße da gleich auf eine Barriere, auf eine reflexartige Abwehrhaltung, um dann erstmal später dann wieder auf diesen Punkt zu kommen, wo ich eigentlich schon von meiner Denkweise her schon längst sein wollen würde. Mhm.
Jetzt spannen wir den Bogen mal zurück zu unserem Thema, das ja ganz eng damit verknüpft ist, chronisch. In der Physiotherapie wird ja da viel diskutiert über passive Maßnahmen. Das ist so die klassische oder eine sehr häufige Argumentation, ja, man muss den Patienten auch erstmal da abholen, wo er ist. Das mache ich in der Praxis immer wieder. Mir ist es leider auch schon passiert, dass diese Patienten dann ganz schwer da wieder rauszuholen waren. Das heißt, die wollten das dann auch wieder haben. Naja, das hat mir so gut geholfen, können wir das nicht wieder machen. Das hat ja so lange angehalten. Und da frage ich mich dann, trage ich als Therapeut zu einem Chronifizierungsprozess bei diesem Patienten? Trage ich vielleicht noch mehr dazu bei, wenn ich das von Anfang an ablehne und die woanders hingehen, wo sie nur passiv behandelt werden? Inwieweit es dann meine Schuld ist, sei mal dahingestellt. Am Ende geht es ja um den Patienten. Ich finde es sehr schwer einzuschätzen, in welchem Moment wir noch den Patienten abholen und wann der Moment beginnt, wo wir ihn von uns abhängig machen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wie du schon sagst, so der Zeitpunkt ist, glaube ich, eher der entscheidende, wo du selber für dich entscheiden musst, trägst du jetzt schon zur Chronifizierung bei oder ist jetzt gerade noch der Absprung da, wo du es schaffen kannst, denjenigen in die Aktivität zu bringen? Und dann, um dann das Beispiel mal aufzugreifen, ist meine Frage immer so, wie war es nach der letzten Behandlung? Ja, 2 Tage war es super, danach war es schlecht. So, okay, also haben sie quasi darauf gewartet, jetzt hier wieder bei mir zu sein. Und das ist dann quasi ein Aufhänger, den ich dann meistens nutze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, um dann mit dem Patienten noch mehr ins Gespräch zu kommen und dann zu fragen, so, wenn sie jetzt aus dieser chronischen Schiene, ich sage das einfach jetzt mal so hier unter uns, raus möchten und sie von einem 2-Tage-Erfolg weg möchten hin zu einem dauerhaften, also mittelfristigen bis langfristigen Erfolg und nicht nur immer diesen kurzfristigen Erfolg haben möchten, dass wir dann Möglichkeiten versuchen, die nicht nur Massage oder passive Techniken in diesem Sinne umfassen. Wie geht's dir da, Jonas?
Finde ich gut und ist auch gerade so in den Kommentaren, wie ich gelesen habe, ein Punkt, den man da verknüpfen kann. Stefano, wenn ich das richtig sehe, dass der Name stimmt, hoffentlich, ja, verzeih mir, wenn nicht, hat geschrieben, dass er auch zuerst, wenn diese Patienten eben schon bei x Ärzten und Therapeuten waren, herumgereicht worden sind, von Pontius zu Pilatus gerannt sind, ihn auch erstmal den Patienten mal zu fragen, was er denn darüber weiß oder ob er denn vielleicht mal eine Gesamtsituation, eine Gesamtanalyse von dem Ganzen haben will und auch zu fragen, wie es denn überhaupt mit Eigenkompetenz, Eigenverantwortlichkeit ausschaut. Also ob er denn selber gerne was hätte, was seinen Schmerz zum Beispiel verringert, wäre das so eine vielleicht entscheidende Frage.
Was tust du, wenn der Patient das nicht möchte?
Das ist die entscheidende Frage. Wahrscheinlich gibt es viele Wege. Abhängig von dem, in welcher Situation es gerade ist. Also wenn man jetzt, letztendlich ist es ja auch so ein Beispiel, wie du gerade gebracht hast vorher, Chris, mit deiner Patientin. Möglicherweise ist das quasi was, wo der Patient gerade noch nicht bereit ist für sowas. Oder das Allerwichtigste in erster Linie ist natürlich mal, wenn ich schon frage danach und der Patient sagt, nee, will ich jetzt nicht, dann ist es vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern ist die wichtigste Sache, dass ich das auch akzeptiere. Also wenn ich schon eine Frage stelle, dann kann ich nicht einfach damit zu 100% rechnen, dass er mir jetzt aus dem Mund redet. Und genau das sagt, was ich haben will.
Das macht es sehr schwer, wenn wir häufig Vorstellungen haben, wie sowas laufen sollte, wie der Patient optimalerweise sich verhalten sollte und welche Wünsche er haben sollte. Ja. Die sehen einfach manchmal oder häufig anders aus als die Wünsche und Vorstellungen, die der Patient tatsächlich hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch sehr spannend, wenn man, also ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen. Und den habe ich, glaube ich, ganz, ganz oft gemacht, dass ich den Patienten dann verurteilt habe. Gesagt habe, nur du willst ja bloß nicht oder sowas in der Art oder der will bloß massiert werden. Ja. Mhm. Dabei ist vielleicht auch entscheidend, woher das überhaupt kommt, diese Vorstellung von Therapie. Möglicherweise von den Therapien, die bisher so stattgefunden haben. Das ist ja einfach nicht anders gewohnt und denkt er, das läuft so weiter. Dann kann aber ja mehr oder weniger der Patient an sich nichts dafür, sondern das ist ja eine Prägung oder ein Erlebnis in dem Sinn. Ich glaube, das ist durchaus ganz wichtig. Wie würdest du sowas angehen, Chris? Oder wie hast du das dann, bei deiner Patientin war es dann der Zug abgefahren quasi, aber wie würdest du das anders machen?
Richtig. Also was mich tatsächlich immer wieder beschäftigt, ist die Frage, inwieweit man Patienten auch dann vor die Wahl stellen sollte. Das heißt, dass man dem Patienten, ohne ihn zu verurteilen, ganz klar sagt, dieser Weg funktioniert bei mir nicht, aber meine Tür steht Ihnen jederzeit offen, wenn Sie dafür bereit sind. Und den Patienten dann freundlich auch an den anderen Kollegen zu verweisen. Mir ist es auch schon gelungen, selten, aber durchaus. Und ich meine, dass all diese Patienten auch wieder bei mir gelandet sind nach gewisser Zeit. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen verzerrt, weil es meine eigene Wahrnehmung ist, aber das ist auch bisher nicht sehr häufig vorgekommen. Ich glaube, dass das am Ende vielleicht der wichtigste Schritt dabei ist, dass man den Patienten so nimmt und so ernst nimmt, wie er ist, und ihm das dann aber auch klar macht, dass man selbst nicht auf eine Art und Weise behandeln möchte, die man ethisch nicht vertritt, die man ethisch nicht vertreten möchte. Und in mir entsteht dann immer ein großer innerer Widerstand, weil ich meine, dann finden mich die Patienten blöd, sage ich jetzt mal. Ich habe dann das Gefühl, wenn ich jetzt einen Patienten ablehne, dann geht der raus und sagt, boah, der will mich nicht behandeln. Was ist denn das für ein Therapeut? Also für mich persönlich stellt das eine sehr große Hürde dar.
Ja, es ist nicht so einfach, da jemandem auch nicht helfen zu können, weil letztendlich ist das ja eine Sache, die das Ziel unseres Berufs ist. Und das ist hier nicht ganz so einfach. Ja. Und sicherlich nicht immer so einfach, auch damit dann umzugehen oder sowas, sich auch selber einzugestehen letztendlich. Eine Frage, die mir so ein bisschen in unserem heutigen Thema noch kommen würde, ist, was vielleicht auch passt. Hendrik, wenn du jetzt einen Patienten hast, der, wo eine bestimmte Diagnose draufsteht, zum Beispiel chronische Rückenschmerzen, würdest du den anders behandeln als jemanden, der, wo draufsteht, einfach Lumbago oder akuter Rückenschmerz?
Nein. Ich würde ihn genauso behandeln wie jeden anderen Schmerzpatienten, Rückenschmerzpatienten auch. Ich würde da von vornherein keine Ausnahme machen. Okay, also ganz, ganz klar meine Anamnese durchziehen, Begrüßung, ja. Anamnese, erstmal auf die Kernsymptomatik zu sprechen kommen, mir seine Story erstmal anhören. Ja, und dann die entscheidenden Schlüsse ziehen. Aber ich würde jetzt nicht akut und chronisch im ersten Augenblick über einen Kamm separat behandeln. Ich würde das im ersten Step gleich behandeln. Nicht meine Behandlungstechnik, die ist wieder separat, bloß eben, was eben auf dem Rezept steht.
Mhm. Würdest du denn von dem zeitlichen Rahmen, der also mal vom Rezept weg und zeitlichen Rahmen, mit dem der Patient zu dir kommt, von seinen Beschwerden, da einen Unterschied machen? Also eben, wenn er sagt, naja, jetzt hat, vor 3 Tagen habe ich die schwere Umzugkiste gehoben und seitdem tut mir der Rücken so stark weh. Und dann würdest du da einen Unterschied machen zu jemandem, der sagt, ja, die Rückenproblematik ist schon seit 10 Jahren und es kommt immer wieder und ist chronisch. Wie würdest du das unterscheiden in deiner Therapie?
Gute Frage. Es ist einfacher gesagt, also einfacher getan als gesagt in dem jetzigen Augenblick. Ich glaube, wenn ich einen chronischen Schmerzpatienten da vor mir stehen habe und einen akuten Schmerzpatienten da stehen habe, Ich würde denjenigen, der, wie du es gerade eben beschrieben hast in deinem Beispiel, der gerade vom Umzug gekommen ist und jetzt akute Rückenschmerzen hat, den würde ich mit bestimmten Übungen mehr in die Aktivität von vornherein bringen und ihm sagen, das ist jetzt gar nicht so schlimm, was du da jetzt gerade hast. Das ist ein muskuläres Problem, was wir relativ schnell in den Griff bekommen mit den entsprechenden Übungen. Wobei ich dann mit in dem chronischen Schmerzpatienten dann eher in die Tiefe gehen würde und mit ihm eine gezieltere Schmerzaufklärung machen würde. Mhm. Würdest du das anders handhaben?
Möglicherweise. Ich glaube, das ist nämlich auch genau der größte Knackpunkt an dem Begriff chronisch. Erstmal, wann ist es jetzt halt chronisch und wann nicht? Ne? Das ist ja genau so dieser Aufhänger.
Ja, genau.
Letztendlich, glaube ich, behandeln wir keine Krankheitsbilder, sondern einen Menschen, der vielleicht ein bestimmtes Krankheitsbild hat. Aber letztendlich ist es der Mensch, der zählt. Und ich glaube, da ist nicht entscheidend, ob der jetzt seit 3 Tagen Schmerzen hat oder seit 15 Jahren Schmerzen hat. Weil es bei jedem anders andere Faktoren geben wird, die den Schmerz am Laufen halten, vielleicht dazu beigetragen haben, dass der Schmerz überhaupt aufgetreten ist. Und vielleicht auch unterschiedlichste Faktoren und Therapiemöglichkeiten geben wird, die ihn wieder aus dem Kreislauf rausholen können oder gar nicht erst in den Kreislauf reinbringen können.
Deswegen sag ich ja, ich würde eher mit dem akuten Schmerzpatienten eher gleich in die Aktivität gehen, ja, und ihn gar nicht so viel von Schmerzen verstehen predigen. Ja, jetzt nicht in den ersten 2, 3 Behandlungseinheiten da Moralpredigten halten, sondern ich würde mit ihm einfach in die Aktivität gehen und ihm dann stückchenweise Informationen geben, wobei ich das eher anders sehe, dass wenn ich jetzt einen Patienten habe, der seit 15 Jahren chronische Rückenschmerzen hat, da würde ich vom Prinzip her das etwas anders gestalten, als derjenige, der vor 3 Tagen die Treppe, 15 Treppen, 15 Kartons runtergetragen hat und hochgetragen hat, als derjenige, der seit 15 Jahren Schmerzen hat.
Okay, wieso?
Ich glaube, dass dieser Patient, der seit 15 Jahren seine Schmerzen erträgt, ja, er trägt sie ja, hat sie ja sein Leben lang bei sich auf seinem Buckel und schleppt sie ja mit sich rum und hat vielleicht noch eine bestimmte medikamentöse Einstellung dahinter, wo noch wieder andere Einflussfaktoren kommen. Wo bestimmte Ausweichmöglichkeiten oder verschiedene Pattern sozusagen schon eingearbeitet sind, die ich bei dem 3 Tage alten Schmerzpatienten nicht habe.
Okay, du willst damit sagen, dass beim chronischen Schmerzpatienten wahrscheinlicher ist, dass deutlich mehr Faktoren eine Rolle spielen und es deswegen Sinn macht, da möglichst viele Faktoren herauszufinden erstmal.
Genau. Wenn ich jetzt diesen akuten Schmerzpatienten wieder als Beispiel zurücknehme, kann ich dem relativ schnell mit einfachen Erklärungen helfen und ihm sagen, dieses Problem, das ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Aber wenn du mit so einer Aussage zu einem 15 Jahre oder zu einem Schmerzpatienten kommst, der 15 Jahre Schmerzen hat, der stößt dir die Tür vor den Kopf zu. Verstehst du, was ich meine?
Auf jeden Fall. Und was ist, wenn der akute Patient extremst krasse Schmerzen hat und das so stark ist und sich gar nicht mehr gescheit bewegen kann. Und du dann sagst, oh, so schlimm ist es ja gar nicht.
Es ist in seinem Fall, im jetzigen Fall schlimm.
Es ist schlimm.
Ja, es ist schlimm. Es ist völlig klar. Bloß, es ist ein akutes Erlebnis und das durch eine Überlastung in dem Fall vorgetreten ist oder ausgelöst wurde.
Möglicherweise zumindest.
Möglicherweise, genau. Davon gehe ich jetzt gerade aus.
Ja. Ich glaube, dazu passt ganz gut die Frage von Tyler D. oder wie auch immer man das wirklich ausspricht. Sie hat in die Kommentare geschrieben, wie lange ist akut und wo befindet sich subakut? Wie lange ist akut? Das wirft die Frage auf, wie Jonas auch schon vorher gesagt hat, macht es überhaupt Sinn, das zeitlich einzuteilen? Das, was ja jetzt hier, also so habe ich jetzt von außen verstanden, wieso Jonas immer wieder nachgehakt hat, war der Faktor Zeit. Ist dieser lange Zeitraum überhaupt entscheidend dafür, ob dieser Patient viele Kontextfaktoren mitbringt, ob er ein Schmerzverarbeitungsproblem und so weiter hat? Die Erfahrung, die wir machen in der Praxis, ist, ja, meistens gibt es Gründe dafür, dass ein Schmerz sehr lange anhält. Deswegen kommt schnell dieser Reflex, bei einer langen Schmerzgeschichte davon auszugehen, hier sind Kontextfaktoren am Werk, hier sind Bewegungsängste am Werk, hier sind Chronifizierungsfaktoren am Werk, vielleicht passive Behandlungsstrategien und so weiter. Und beim Akuten halt nicht, weil der hat es ja erst seit kurzem. Die Frage ist, ob da die Zeit tatsächlich geeignet ist, das einzuteilen. Es gibt durchaus akute Patienten, die große Bewegungsängste mitbringen, die einen extrem ungünstigen Umgang mit Schmerzen haben, die ein akutes Problem haben, das ja jetzt nicht massiv wirkt, aber für den Patienten, ich muss mich richtig ausdrücken, das für uns von außen nicht massiv wirkt, aber das für den Patienten extrem massiv ist.
Ja. Ja.
Ich bin ein lebendes Beispiel dafür. Ich habe mir mittlerweile 11-mal meine Patella luxiert und mein Umgang damit hat sich massiv, massiv verändert. Beim ersten Mal wusste ich nicht mal, was passiert ist. Der Arzt hat gesagt, naja, furchtbar, Riesenverletzung, bei Schmerzen aufhören, 6 Wochen Pause, was weiß ich. So bin ich halt dann anfangs auch immer damit umgegangen. Es hat dann ewig gedauert, bis ich wieder Sport machen konnte, bis ich wieder fit war. Muskulatur war sowieso weg. Beim letzten Mal, als es passiert ist, war meine Sportpause 5 Minuten lang. Danach habe ich weitergespielt. Ob das klug war, sei jetzt mal dahingestellt. Auch biologische Faktoren sollte man nicht außer Acht lassen. Tatsache ist, ich habe gelernt, dass ich wie ich rausfinden kann, ob ich mein Knie belasten kann. Und ich habe gelernt, wesentlich besser damit umzugehen, sodass ich schnell wieder in eine Belastung reinkomme. Obwohl das jedes Mal akut war, wenn das Ding rausspringt. Ich meine, ich habe danach jedes Mal so ein Knie. Nur es hat sich total verändert, wie ich damit umgehe und damit auch, wie lang das Ganze dauert. Das heißt, ich sehe das schon so, dass wir auch bei akuten Geschehen darauf achten sollten, welche Treiber haben wir? In verschiedenen Fragebögen wird es ja eher als Chronifizierungsrisiko abgefragt. Da spielt der Zeitraum eine Rolle. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Örebro-Questionnaire, wo der Zeitraum eine Rolle spielt. Wie lange haben die das schon? Weil man davon ausgeht, dass wenn die das einen langen Zeitraum haben, dass dann wahrscheinlich auch mehr Kontextfaktoren eine Rolle spielen könnten, dass das Risiko einfach höher ist, dass es bleibt. Das ist ja auch durchaus nachweisbar. Allerdings kommt eben noch wesentlich mehr dazu. Schlafen die gut? Haben die Ängste? Denken diese Leute, dass sie sich belasten sollten, wenn es schmerzt? Haben die eine positive Zukunftsaussicht? Das ist ja auch, was Peter O'Sullivan immer wieder betont, dass die Prognose, wie sich der Patient selber einschätzt, eine sehr, sehr große Rolle dabei spielt, wie sich die Schmerzen entwickeln. Und das ist schon faszinierend. Ich meine, wenn ich seit 15 Jahren Rückenschmerzen habe, wie positiv kann ich dann noch die Prognose sehen? Das ist bei mir extrem anders. Ich habe mir schon 11-mal die Kniescheibe luxiert und ich habe jedes Mal wieder neu gelernt, naja, wird schon wieder.
Und du hast das anatomische Background-Wissen.
Eben. Das heißt, ja. Ich sehe das Ganze, wenn es passiert, ja, ich fluche furchtbar laut und freue mich nicht drüber, klar. Aber ich kann es mittlerweile ganz gut wegstecken. Ich komme damit klar, würde ich jetzt mal sagen. Ich sehe das Ganze eher positiv. Also ich glaube, dass es wichtig ist, die Begriffe chronisch und akut eher dahingehend zu trennen, wie entsteht das Ganze, was hält das Ganze am Laufen. Jonas, willst du dazu was sagen?
Ja, ich denke, das fasst es schon, das Thema heute auch wieder ganz gut zusammen. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich der Knackpunkt, dass es eben auf die Person vor uns ankommt und dass es mit Sicherheit nicht so ist, dass jeder akute Schmerzpatient jetzt halt genau weiß, gestern habe ich mir nicht verhoben und deswegen ist der Schmerz da oder so, sondern ich glaube, es gibt auch genug schmerzakute Probleme, also akut mit wirklich nur ein paar Tage her, dass der Schmerz aufgetreten ist, wo keine Erklärung dafür da ist, wo sich die Leute sich das nicht erklären können. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch genug Leute mit ewig langen Problematiken, die vielleicht an einer Diagnose ewig hängen bleiben und sagen, ja, das ist immer mein Problem und die Bandscheibe tut mal wieder weh. Er kennt das nicht. Was dann sehr, sehr schwierig ist, glaube ich, da wirklich eine Unterscheidung mit akut und chronisch immer hinzukriegen.
Ich denke, wir sind ja beim Thema der Begriff chronisch kritisch hinterfragt. Ich denke, zwei Dinge, die der Begriff mitbringt, sind vor allem problematisch. Erstens, dass er zeitlich eingeteilt ist, dass er einfach nach ein paar Monaten, je nach Definition, einfach wie ein Stempel draufgeknallt wird und dann ist es eben chronisch. Und zweitens, dass er so negativ besetzt ist. Das sind zwei Faktoren, die sich aus meiner Sicht sehr, sehr negativ gegenseitig beeinflussen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns als Therapeuten das auch bewusst machen, dass wir auch den Begriff am Patienten in ein richtiges Licht rücken, wenn das geht. Für mich ist es so, dass ich versuche, den Begriff chronisch in der Behandlung zu vermeiden. Hendrik, das hast du vorher auch ein bisschen durchscheinen lassen, als du gesagt hast, chronisch würdest du jetzt so zum Patienten eventuell gar nicht sagen, aber so unter uns. Benutzt du den Begriff chronisch in der Behandlung?
Also wenn das der Patient mir verbalisiert, dann nehme ich das mit auf und wie gesagt, erkläre ich ihm das. Ich vermeide jetzt diesen Begriff nicht. Ich würde ihn jetzt bloß von mir aus jetzt nicht sagen, oh ja, Sie haben da einen chronischen Verlauf. Das würde ich jetzt so nicht machen. Ich denke, dass man den Begriff chronisch sehr negativ besetzt hat im Laufe der Jahre. Das liegt dann quasi an uns allen, den Begriff chronisch wieder positiv zu besetzen.
Ja, das denke ich, trifft es ganz gut. Ich würde zum Schluss gerne noch kurz einen kleinen Blick auf ein paar Kommentare werfen. Ich finde es immer toll, dass wir bei den Live-Videos auch die Möglichkeit haben, auf ein paar Kommentare auch immer einzugehen. Stefan hat da auch ganz fleißig mitgewirkt. Für diejenigen, die sich wundern, warum Stefan nicht dabei ist, das liegt schlicht an Programm. Wir werden ihn das nächste Mal wahrscheinlich wieder mit in der Runde haben. Das ist heute hier bloß eine Ausnahme, aber er ist mit dabei, er ist fleißig in den Kommentaren unterwegs und gibt uns auch immer wieder Feedback, was so in den Kommentaren los ist. Und da würde ich auch ganz kurz noch gern drauf eingehen. Eine Diskussion, die entstanden ist, ist wohl, ich lese das hier mal kurz vor, wieder der Name Stefano. Der Knackpunkt beim akuten Schmerzpatient ist doch der, dass er sich direkt eine eigene Erklärung für sein Problem mitbringt. Der chronische Patient durchläuft doch mehrere Stadien von Kognition bis Emotion und hat letztendlich keine Erklärungsgrundlage für das Anhalten seines Problems. Dazu kam dann die Antwort, nicht zwingend, oder? Es gibt Patienten, für die ist es ganz klar, der Bandscheibenvorfall von vor 10 Jahren ist Ursache für die Schmerzen aktuell. Also Erklärung ist parat.
Oder der Treppensturz.
Der Treppensturz, das Heben. Ich habe damals zu schwer gehoben oder ich habe als Kind so schwer arbeiten müssen und jetzt ist der Rücken kaputt. Und ich würde es auch so sehen, dass nicht nur ein Patient, der chronisch ist, Emotionen und Kognitionen durchläuft, das macht ganz sicher auch der akute Patient. Immer. Und das, denke ich, ist auch für unseren Umgang sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder uns klar machen sollten, dass jeder Patient, egal wie lange das Problem besteht, und ich glaube, das ist ein Fehler, den ich immer wieder mache, vielleicht auch der ein oder andere Kollege, der gerade zuhört, dass ich bei akuten Patienten davon ausgehe, ja, ist ja akut, ist ja easy. Auch akute Schmerzpatienten bringen biopsychosoziale Problematiken mit und haben eben alles mit dabei. Nicht nur chronische oder Patienten, die auf dem Weg dazu sind, die irgendwo in subakuten Stadien sich befinden. Wir sollten, ich denke, das kann man vielleicht mitnehmen. Erstens den Begriff chronisch vielleicht versuchen, wieder positiver zu besetzen, beziehungsweise zumindest in ein richtigeres Licht zu rücken am Patienten, gerade wenn er den Begriff vielleicht sehr negativ auch in den Vordergrund stellt. Und ich denke, wir sollten uns Mühe geben, jeden Patienten, egal in welchem Stadium er sich befindet, als Person zu sehen, ihn ernst zu nehmen, da wo er steht, und wirklich auf das einzugehen, was er gerade mitbringt. Das ist aus meiner Sicht entscheidend. Jeder Patient, auch wenn er erst vor 3 Tagen sein Problem bekommen hat, jeder Patient ist biopsychosozial in der ein oder anderen Ausprägung.
Genau. Aber das steht nicht zur Debatte.
Ich denke nicht. Ich denke, da sind wir uns sehr einig. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wie immer. Henrik, super, dass du dabei warst. Gerne wieder.
Ja, danke auch. Ich würde mich freuen auf die nächste Einladung.
Sehr gern. Die kommt auf jeden Fall sicher bald wieder. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Es gibt bald sicherlich noch ein bisschen mehr von uns zu hören, zu sehen. Ihr könnt euch darauf freuen. Danke für eure Kommentare, danke fürs Zugucken und bis bald.
Schönen Abend, Schmerz ade.
Tschüss.
Ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.